Das Bekenntnis. Erwählte Kinder, die im Kindesalter sterben, werden durch Christus im Geist wiedergeboren und gerettet. Der Geist wirkt, wann, wo und wie er will. Und so werden auch alle anderen erwählten Personen gerettet, die unfähig sind, durch den Dienst am Wort äußerlich berufen zu werden. Westminster Bekenntnis, Kapitel 10, Abschnitt 3. Einleitung. Eine Mutter sitzt am Bett ihres sterbenden Kindes. Das kleine Wesen, das vor wenigen Monaten noch in ihren Armen lag und mit offenen Augen die Welt betrachtete, ringt nun um jeden Atemzug. Die Mutter hat alles getan, was eine Mutter tun kann. Sie hat gebetet, sie hat die Ärzte aufgesucht, sie hat die Nächte durchwacht. Und nun, da das Ende naht, erhebt sich aus der Tiefe ihres Herzens eine Frage, die jede theologische Formel durchbricht und mit schlichter, unabweisbarer Dringlichkeit zum Himmel schreit: Wo wird mein Kind sein? Die Frage ist nicht neu. Sie quälte die Herzen der Väter im alten Israel, als ihre Kleinen der Kinderopfer zum Moloch preisgegeben schienen. Sie bewegte David, als das Kind der Bathyba 7 Tage zwischen Leben und Tod rang. Sie hat durch die Jahrhunderte hindurch Eltern in den Schlaf geweint und sie hat manches Herz gegen Gott verhärtet, weil die Kirche auf diese Frage entweder geschwiegen oder eine Antwort gab, die das Herz zermalmte, statt es aufzurichten. Das römische Mittelalter hatte eine Antwort, die der Schrecken aller Eltern war, das ungetaufte Kind, so lehrte Augustin in seinen härteren Stunden und so verschärfte es die spätere Scholastik, könne nicht in den Himmel eingehen, denn die Taufe sei die Tür, und ohne sie bleibe die Tür verschlossen. Das Limbus Infantium, der Vorhof der Kinder, wurde zum theologischen Konstrukt einer ratlosen Kirche: kein Feuer, aber auch kein Licht, kein Zorn, aber auch keine Liebe, kein Himmel, aber auch keine Hölle. Ein Dämmerzustand für die Kleinsten, die weder Verdienst noch Schuld auf Erden hatten sammeln können. Trost war das nicht. Es war die Kapitulation der Theologie vor einer Frage, die sie mit ihren eigenen Mitteln nicht zu lösen vermochte. Die Reformatoren durchbrachen dieses düstere Schema. Sie lasen die Schrift neu und sie fanden dort nicht den Limbus, sondern den souveränen Gott, der den Geist wehen lässt, wo er will. Sie fanden David, der um sein totes Kind trauert und spricht: Ich werde zu ihm gehen, es wird aber nicht zu mir zurückkehren, und sie fanden in diesen Worten nicht Resignation, sondern Hoffnung. Sie fanden Christus, der die Kinder zu sich ruft und spricht: Solchen gehört das Himmelreich, und sie hörten in diesen Worten nicht eine bloße Metapher, sondern eine Verheißung. Die Westminster-Väter, die dieses Erbe antraten und in einer Zeit schrieben, in der die reformierte Orthodoxie ihren reifsten Ausdruck fand, widmeten der Frage der unmündigen Erwählten einen eigenen Abschnitt. Er ist der kürzeste des ganzen 10. Kapitels, ein einziger Satz, fast beiläufig hingestellt zwischen die großen Ausführungen über die Natur und die Gnadenhaftigkeit der Berufung. Und doch birgt dieser eine Satz mehr Trost als ganze Bibliotheken spekulativer Theologie. Er spricht von Kindern, die sterben, ehe sie verstehen können. Er spricht von Seelen, die der äußere Ruf nie erreicht. Und er legt sie alle in die Hand des Gottes, dessen Geist wirkt, wann, wo und wie er will. In den ersten beiden Abschnitten dieses Kapitels haben wir den mächtigen Strom der wirksamen Berufung betrachtet, wie Gott die seinen Ruf durch sein Wort und seinen Geist, wie der Mensch in diesem Ruf gänzlich passiv ist, bis der Geist ihn lebendig macht und erneuert. Aber was geschieht mit denen, die diesen äußeren Ruf nicht hören können? Was mit dem Säugling, der stirbt, ehe ihm das Evangelium gepredigt werden kann? Was mit dem geistig Schwerbehinderten, dessen Verstand die Botschaft nie wird fassen können? Sind sie verloren, weil sie den Ruf nicht hörten? Oder gibt es ein Wirken des Geistes, das sich dem äußeren Mittel entzieht und dennoch rettet? Abschnitt 3 ist die Antwort des Bekenntnisses auf diese Fragen. Und es ist eine Antwort, die den Menschen in die Schranken weist und Gott die Freiheit lässt. Die biblischen Grundlagen. Die Schrift gibt keine ausgearbeitete Lehre von der Errettung unmündiger Kinder. Sie bietet keine systematische Abhandlung, kein eigenes Kapitel, keinen Paulusbrief an die trauernden Eltern. Was sie bietet, sind lebendige Bilder, vertrauensvolle Worte von Königen und Aposteln, Aussagen über Gottes Wesen und Christi Werk, die zusammengenommen mehr Licht werfen als jede Spekulation. 6 Schriftstellen sollen uns den Weg weisen. Als David die Frucht seiner Sünde, das Kind, das Bathsheba ihm geboren hatte, 7 Tage lang mit Fasten und Weinen umklammerte und dann, als das Kind gestorben war, sich wusch, sich salbte, sein Gewand wechselte und in das Haus des Herrn ging, um anzubeten, da waren seine Diener verwirrt. Sie fragten, was soll das für ein Tun sein? Um das Kind hast du gefastet und geweint, als es noch lebte, nun, da es tot ist, stehst du auf und isst? Und David antwortete mit einer Würde, die aus tieferem Wissen kommt, als der Verstand erreichen kann, ich werde zu ihm gehen, es wird aber nicht zu mir zurückkehren. David spricht nicht als theologischer Lehrer, nicht als Prophet, der ein Orakel empfängt. Er spricht als Vater, der um sein Kind getrauert hat und nun, da der Kampf vorbei ist, eine Gewissheit in sich trägt, die dem Tod standhält. Er weiß, das Kind, das aus der Sünde gezeugt und unter dem Gericht gestorben war, ist nicht im Gericht geblieben. Er wird zu ihm gehen. Das Kind ist nicht im Nichts, nicht in einem ungewissen Zwischenraum, nicht in einem Limbus. Es ist dort, wohin David selbst zu gehen hofft. Und David, der Mann nach dem Herzen Gottes, fürchtet sich nicht, diesen Weg zu gehen, weil er weiß, wen er am Ende finden wird. Die alte Kirche und die Reformatoren haben in diesem Wort Davids eine Verheißung erkannt, die über den Einzelfall hinausweist. Der Heidelberger Theologe Zacharias Ursinus, der Hauptverfasser des Heidelberger Katechismus, stellte die Frage in seiner Erklärung des Taufartikels, was geschieht mit Kindern gläubiger Eltern, die vor der Taufe sterben? Seine Antwort war so einfach wie tröstlich, sie sind nicht verloren. Der Geist kann auch ohne das äußere Zeichen wirken. David, der dies wusste, klagte, solange das Kind lebte, und gab sich zufrieden, als es starb. Seine Klage galt nicht dem ewigen Schicksal des Kindes, sondern dem zeitlichen Verlust. Und eben dies ist die Haltung des Glaubens im Angesicht des Kindertodes, Trauer, tief und zerreißend, aber nicht die Trauer der Hoffnungslosen. Denn der Vater, in dessen Arme das Kind gefallen ist, ist barmherzig und gerecht. Der Evangelist Lukas öffnet ein Fenster in eine noch frühere Stunde eines Menschenlebens. Elisabeth, die Mutter Johannes des Täufers, ist im 6. Monat schwanger, als Maria, die den Herrn unter ihrem Herzen trägt, ihr Haus betritt. Und dann geschieht das Unerhörte, und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe. Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut und sprach, Gesegnet bist du unter den Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Das Hüpfen des ungeborenen Johannes ist nicht die zufällige Bewegung eines Fötus. Lukas, der Arzt, hätte das anders beschreiben können, wenn er es als bloßes biologisches Phänomen verstanden hätte. Aber der Geist, der ihn beim Schreiben führte, sah mehr. Hier regt sich eine prophetische Berufung, die schon vor der Geburt wirksam ist. Johannes, noch im Mutterleib, erkennt die Gegenwart des Herrn, den er kommen sah, ehe seine Augen das Licht der Welt erblickten. Der Geist Gottes, der ihn zum Vorläufer bestimmt hatte, begann sein Werk nicht erst am Jordan, als Johannes dem erwachsenen Christus die Sandalen band. Er begann es im verborgenen Dunkel des Mutterschosses, ehe ein menschliches Ohr von Christus gehört, ehe ein menschlicher Wille zu Christus entschieden hatte. Und wenn der Geist im Ungeborenen wirken kann, wie viel mehr im neugeborenen Kind, das stirbt, ehe es die Worte des Evangeliums verstehen kann? Das Argument ist nicht zwingend im Sinne einer mathematischen Beweisführung, aber es ist hinreichend für den Glauben. Der Geist ist nicht an die Predigt gebunden wie ein Gefangener an seine Kette. Die Predigt ist sein gewöhnliches Werkzeug, aber nicht sein einziges. Er kann ohne das Wort wirken, wie er in Johannes wirkte, ehe Johannes ein Wort verstand. Er kann ohne die Taufe erneuern, wie er die seinen erneuerte, ehe sie das Wasser berührte. Jeremia empfing seinen prophetischen Auftrag mit Worten, die seinem ganzen Leben vorausgehen, ehe ich dich im Mutterleibe bildete, habe ich dich erkannt, und ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt und zum Propheten für die Völker bestellt. Das Wort, das Gott hier braucht, Yada, meint mehr als ein bloßes Vorherwissen. Es meint ein Erkennen in Liebe, ein Erwählen in Fürsorge, ein Sich-Verbinden, das der Existenz des Erkannten vorausgeht. Gott kannte Jeremia, ehe es Jeremia gab. Und er heiligte ihn, sonderte ihn aus, bestimmte ihn zu seinem Eigentum, ehe die Hebamme seinen ersten Schrei hörte. Die Heiligung, von der der Prophet spricht, ist nicht die fortschreitende Heiligung des erwachsenen Gläubigen, der gegen die Sünde kämpft. Es ist die Erwählung und Absonderung, die Gott vollzieht, noch ehe das erwählte Subjekt einen bewussten Gedanken fassen kann. Die erwachsenen Heiligen von Westminster sahen in Jeremias Berufung ein Muster, das über den Einzelfall hinaus gilt. Wenn Gott einen Propheten vor seiner Geburt heiligen kann, dann kann er auch ein Kind vor dem Erwachen des Verstandes erneuern. Wenn der Ratschluss der Erwählung zeitlich vor der Existenz des Erwählten liegt, dann kann die Anwendung dieses Ratschlusses zeitlich vor der Mündigkeit des Erwählten geschehen. Der Säugling, der stirbt, hat keinen bewussten Glauben üben können. Aber der Gott, der ihn erwählt hat, ehe der Säugling atmete, kann ihm den Glauben schenken, ehe der Säugling denken konnte. Es ist nicht nötig, eine besondere kindliche Glaubensfähigkeit zu postulieren. Es genügt, dass Gott tun kann, was er Jeremia tat, heiligen, ehe der Geheiligte weiß, dass er geheiligt ist. Das Johannesevangelium birgt das tiefste Wort über die Souveränität des Geistes in einem Bild, das so einfach ist, dass wir es zu überhören Gefahr laufen. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Jesus spricht zu Nikodemus, dem Lehrer Israels, der gekommen war, um etwas über das Reich Gottes zu lernen, und der stattdessen lernte, dass er nicht einmal die elementarsten Dinge verstand. Die Wiedergeburt, sagt ihm der Herr, ist wie der Wind. Der Wind hat keine Adresse. Er klopft nicht an. Er fragt nicht um Erlaubnis. Er kommt, wann er will, von wo er will, und geht, wohin er will. Und so, genau so, ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Das Bekenntnis greift dieses Bild auf und wendet es auf die unmündigen Erwählten an. Der Geist wirkt, wann, wo und wie er will. Das heißt, er wirkt nicht nur dort, wo eine Kanzel steht und ein Prediger redet. Er wirkt auch dort, wo eine Wiege steht und ein Kind schweigt. Der Geist hat das Vorrecht, ohne die gewöhnlichen Mittel zu wirken, wann immer es ihm gefällt. Er hat keine Einschränkung, keine Bedingung, keine Grenze, die über das hinausginge, was er sich selbst in seiner Weisheit gesetzt hat. Er kann eine erwachsene Seele durch das gepredigte Wort erreichen, und er kann eine kindliche Seele ohne das gepredigte Wort erreichen, und in beiden Fällen tut er, was ihm wohlgefällt, und niemand kann ihm wehren. Der Apostel Paulus durchbricht im Epheserbrief die Vorstellung, das Heil sei an die intellektuelle Fähigkeit des Menschen gebunden, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Der Glaube, durch den wir gerettet werden, ist nicht eine intellektuelle Leistung. Er ist Gottes Gabe. Und was Gott schenkt, das kann er schenken, wem er will, auch dem, der die intellektuelle Leistung zu erbringen nicht fähig ist. Die Reformatoren sprachen vom Semen Fidei, dem Samen des Glaubens, den der Geist in die Seele des Erwählten legt und der auch dort lebendig sein kann, wo er noch nicht die Frucht des bewussten Bekenntnisses getragen hat. Das Kind, das stirbt, übt keinen bewussten Glauben. Aber der Geist kann den Keim des Glaubens in seine Seele gelegt haben, der im Augenblick des Todes zu seiner vollen Natur durchbricht. Wir tappen hier im Dunkeln, denn die Schrift gibt uns keine Einzelheiten. Aber die Richtung ist klar, der Mensch wird nicht durch seine Fähigkeit gerettet, Gottes Gabe zu verstehen, sondern dadurch, dass Gott ihm die Gabe schenkt. Der Apostel Markus schließlich hält einen Augenblick fest, der das Herz Christi so unverhüllt zeigt wie wenige andere, und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrührte. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Die Jünger sahen in den Kindern eine Störung. Der Meister war mit ernsten Dingen beschäftigt, er sollte nicht mit Kindersegen aufgehalten werden. Aber Jesus, der nie zwischen großen und kleinen Dingen unterschied, wo menschliche Seelen auf dem Spiel standen, wurde unwillig. Das Wort, das Markus gebraucht, ist stark, Jesus ist nicht bloß verstimmt, er ist empört. Die Jünger, die den Zugang zu ihm bewachen wollen, stellen sich gegen den, der die Tür ist. Und dann tut er das Unerhörte. Er legt ihnen nicht nur die Hände auf, wie man es bei einer Segenshandlung tut. Er herzt sie, umarmt sie, nimmt sie in seine Arme. Das Reich Gottes, dessen Tore die Jünger bewachen wollten, öffnet Christus selbst den Kindern. Und zwar nicht den Kindern, die ein Glaubensbekenntnis ablegen können, die Buße getan haben, die verstehen, was Sünde und Gnade ist. Die Kinder in dieser Erzählung sind kleine Kinder, Bref, Säuglinge und Kleinkinder, die noch auf den Armen getragen werden. Die Jünger wollten sie nicht durchlassen, Christus zog sie an sich. Wer diese Kinder sind, die Christus segnet, das ist die Frage, die sich durch die Jahrhunderte zieht. Sind es Kinder gläubiger Eltern, die im Bund stehen? Sind es alle Kinder, weil Christus für alle gestorben ist? Das Bekenntnis gibt seine eigene Antwort, erwählte Kinder. Aber die Richtung der Verheißung ist unmissverständlich. Es gibt Kinder, die im Reich sind. Und wenn es Kinder im Reich gibt, dann gibt es Hoffnung für das Kind, das heute in einer Wiege stirbt. Was die Westminster-Väter meinten. Die Westminster-Väter schrieben Abschnitt 3 nicht aus bloßer dogmatischer Vollständigkeit, sondern aus seelsorgerlicher Notwendigkeit. In den Gemeinden, die sie kannten, starben Säuglinge häufiger, als wir es in unserer durch Medizin und Hygiene geprägten Zeit ermessen können. Die Kindersterblichkeit im England des 17. Jahrhunderts lag bei 30 oder 40%, kaum eine Familie, die nicht ein Kind in den ersten Lebensjahren verloren hätte. Die Frage nach dem ewigen Schicksal dieser Kinder war eine Frage, die auf jeder Kirchenbank saß und auf jede Kanzel drängte. Aber die Väter schrieben auch gegen theologische Positionen, die sie für irrig und seelsorgerlich verheerend hielten. Die römische Lehre von der unbedingten Heilsnotwendigkeit der Taufe hatte Generationen von Eltern in Verzweiflung gestürzt. Wenn die Taufe das einzige Mittel ist, durch das die Erbsünde abgewaschen wird, dann ist jedes ungetaufte Kind verloren. Die Folge war eine abergläubische Hast, mit der Hebammen und Priester nottaufen mussten, und eine theologische Verlegenheit, die das Limbus Infantium erfand, um die Gerechtigkeit Gottes mit seiner Barmherzigkeit zu versöhnen. Die Väter von Westminster verwarfen beides. Sie verwarfen die unbedingte Heilsnotwendigkeit der Taufe, denn das Heil hängt nicht an Wasser, sondern an Christus. Und sie verwarfen den Limbus, denn es gibt keinen Mittelzustand zwischen Himmel und Hölle. Was sie an deren Stelle setzten, ist ebenso einfach wie tief, erwählte Kinder werden gerettet, nicht durch die Taufe, sondern durch Christus im Geist. Die Erwählung ist der Grund, Christus ist der Mittler, der Geist ist der Ausführende. Die Taufe ist das von Gott verordnete Siegel und Zeichen, aber sie ist nicht der Kanal, außerhalb dessen die Gnade nicht fließen kann. Das erste Wort des Abschnitts ist sorgfältig gewählt, erwählte Kinder. Die Väter sagen nicht, alle Kinder. Sie sagen nicht, Kinder gläubiger Eltern. Sie sagen, erwählte Kinder. Und mit diesem einen Wort verorten sie die Frage der Kindererrettung in demselben souveränen Ratschluss Gottes, in dem alle Errettung verortet ist. Die Errettung unmündiger Kinder ist nicht eine Ausnahme von der Erwählung, sondern eine Bestätigung ihrer Reichweite. Der Ratschluss Gottes umfasst auch die Seele dessen, der nie einen bewussten Gedanken fassen konnte. Die Einschränkung auf erwählte Kinder ist keine Härte, sondern seelsorgerliche Ehrlichkeit. Die Schrift gibt uns nirgends eine Verheißung, die über diesen Rahmen hinausginge. Sie sagt nicht, dass alle sterbenden Kinder gerettet werden. Sie sagt, dass erwählte Kinder gerettet werden und dass wir die Grenzen dieser Erwählung nicht kennen. Die Väter schließen die Frage nicht mit einem dogmatischen Diktum ab, das jede Ungewissheit beseitigt. Sie lassen Raum für das Geheimnis. Der Gott, der erwählt, tut es nach seinem Wohlgefallen, und wir haben keinen Einblick in das Buch des Lebens. Aber wir haben die Verheißung, dass der Richter der ganzen Welt Recht tun wird. Wir haben die Gewissheit, dass keine Ungerechtigkeit bei ihm ist. Und wir haben den Trost, dass Kinder, die nach Gottes ewigem Ratschluss erwählt sind, nicht verloren gehen, mögen sie auch nie eine Predigt gehört oder ein Glaubensbekenntnis abgelegt haben. Der zweite Teil des Abschnitts erweitert den Kreis, und so werden auch alle anderen erwählten Personen gerettet, die unfähig sind, durch den Dienst am Wort äußerlich berufen zu werden. Die Wendung »alle anderen erwählten Personen« öffnet das Tor für eine Seelsorge, die über den Kindertod hinausgeht. Hierher gehören die geistig Schwerbehinderten, deren Verstand nie die Höhe erreicht, auf der das Evangelium in menschlicher Sprache vernommen werden kann. Hierher gehören die von Geburt an Taubblinden, die nie in der Lage waren, das gepredigte Wort zu hören oder das geschriebene Wort zu lesen. Hierher gehören vielleicht auch jene, die in der Heidenwelt leben, ohne je das Evangelium gehört zu haben, und die dennoch nach der Art Rahab und der Witwe von Zarpat dem Licht folgen, das sie haben, obwohl das Bekenntnis sich hier weise zurückhält und diese Frage nicht entscheidet. Was der Abschnitt entscheidet, ist das Prinzip, der äußere Ruf durch das gepredigte Wort ist der von Gott verordnete gewöhnliche Weg zur Errettung. Aber Gott ist nicht an diesen Weg gebunden. Der Geist kann retten, ohne das gepredigte Wort zu gebrauchen, und er tut es dort, wo das gepredigte Wort nicht gehört werden kann. Die gewöhnlichen Mittel sind für die gewöhnlichen Fälle verordnet. Aber es gibt außergewöhnliche Fälle, und für sie hat Gott außergewöhnliche Wege. Der Glaube kommt aus der Predigt, sagt Paulus, aber er sagt nicht, der Glaube kommt nur aus der Predigt. Der Geist, der in Johannes dem Täufer wirkte, ehe er das Licht der Welt erblickte, kann in jedem Erwählten wirken, auch wenn das äußere Mittel nie zu ihm dringt. Geschichtlich ist dieser Abschnitt eine Absage an die anabaptistische Lehre, die das Heil ausschließlich an den persönlichen, bewussten Glauben des Einzelnen band und deshalb folgerichtig alle unmündig sterbenden Kinder für verloren erklären musste. Die Wiedertäufer hatten aus dem reformatorischen Prinzip des Glaubens allein eine Konsequenz gezogen, die in der Verzweiflung von Eltern endete: Wer nicht selbst glauben kann, der kann nicht gerettet werden. Die Väter von Westminster, die reformierte Bundeslehre mit der reformierten Erwählungslehre verbanden, durchbrachen diese tödliche Logik. Der Glaube, der rettet, ist nicht die intellektuelle Leistung des Menschen, sondern die Gabe Gottes, und Gott kann diese Gabe auch dem schenken, der sie intellektuell nie verstehen wird. Die Reformatoren in Zürich und Genf hatten denselben Kampf gefochten. Zwingli, dessen eigener Stiefsohn früh gestorben war, bestand darauf, dass Kinder gläubiger Eltern im Bund stehen und dass die Taufe das Zeichen dieses Bundes ist, nicht das Mittel, das den Bund erst herstellt. Bullinger verteidigte in den Dekaden die Errettung unmündiger Kinder gegen die täuferische Verneinung mit Argumenten, die den Vätern von Westminster vertraut waren. Calvin schrieb im vierten Buch der Institutio über die Taufe, wenn es dem Herrn gefällt, ein Kind aus diesem Leben zu nehmen, ehe es getauft wird, so ist es deshalb nicht vom Himmelreich ausgeschlossen. Der Strom der reformierten Lehre, dessen Mündung die Westminster-Theologie ist, entsprang nicht im 17. Jahrhundert, er entsprang im 16., in den Hörsälen und Kirchen von Zürich, Genf, Straßburg und Heidelberg. Theologische Tiefe. Die Lehre von der Errettung unmündiger Erwählter berührt die tiefsten Geheimnisse der reformierten Dogmatik, Erwählung und Bund, Geist und Wort, die Reichweite des Versöhnungswerkes Christi und die Freiheit des göttlichen Handelns. Fünf Theologen sollen uns helfen, in diese Tiefen hinabzusteigen. Johannes Calvin ist in dieser Frage zurückhaltender, als man von ihm erwarten würde. Er gibt keine allgemeine Verheißung für alle sterbenden Kinder, aber er öffnet die Tür so weit, wie die Schrift sie öffnet. In seiner Auslegung von 1. Korinther 7,14 Eure Kinder sind heilig, betont Calvin, dass die Kinder gläubiger Eltern nicht auf derselben Stufe stehen wie die Kinder der Ungläubigen. Sie sind Bundesgenossen, in den äußeren Bund aufgenommen, und ihr Sterben vor der Mündigkeit ist nicht ohne Hoffnung. Calvin unterscheidet zwischen der verborgenen Erwählung, die allein Gott kennt, und dem Urteil der Liebe, das die Gemeinde über ihre getauften Kinder fällen darf. Wir dürfen hoffen, sagt Calvin, und wir sollen hoffen, aber wir sollen nicht behaupten, was Gott nicht offenbart hat. Der Ton ist gedämpft, aber er ist getragen von dem Vertrauen, dass der Gott, der Abrahams Gott war, auch der Gott der Kinder Abrahams ist und dass sein Bund sich auf die Nachkommen erstreckt, solange sie nicht durch eigenen Unglauben aus ihm herausfallen. Heinrich Bullinger entfaltet in den Dekaden, dem Predigtbuch, das mehr als jedes andere die Pfarrer der reformierten Kirche prägte, die tröstliche Lehre vom Bundesschluss Gottes mit den Familien. Für Bullinger ist die Taufe das Zeichen des Bundes, den Gott mit Abraham schloss und der im neuen Bund nicht aufgehoben, sondern erweitert wurde. Die Kinder der Gläubigen sind in diesen Bund eingeschlossen, und der Bund verheißt nicht nur irdische Segnungen, sondern das ewige Leben. Bullinger bestreitet nie, dass es auch unter den Bundeskindern Verworfene geben kann, Ismael und Esau sind ihm warnende Beispiele, aber er besteht darauf, dass das Urteil der Liebe für die Kinder der Gläubigen Hoffnung hegt, nicht Verzweiflung. Der Bund ist die Brücke, auf der die Erwählung zu den Kindern kommt, und die Taufe ist das Siegel, das diese Brücke sichtbar macht. Bullingers seelsorgerliche Folgerung ist von ergreifender Klarheit, wenn ein Kind gläubiger Eltern stirbt, sollen die Eltern nicht fragen, ob ihr Kind zu den Erwählten gehörte. Sie sollen sich an die Verheißung des Bundes halten, die dem Kind im Taufbekenntnis zugesprochen wurde, und sie sollen ihr Kind in die Hände des treuen Bundesgottes legen, der Abraham, Isaak und Jakob von den Toten auferwecken wird und der auch dieses Kind nicht vergessen hat. Der Zürcher Antistes, der selbst durch das Sterben von Kindern gegangen war, kannte die Not der trauernden Eltern, und seine Theologie war groß genug, sie zu tragen. A.A. Hodge, dessen Kommentar zum Westminster-Bekenntnis für das 19. Jahrhundert tat, was Bullingers Dekaden für das 16. getan hatten, entfaltet die Spannung von Abschnitt 3 mit systematischer Genauigkeit. Hodge stellt fest, dass die Väter die Frage der nicht erwählten unmündigen Kinder bewusst offen lassen. Sie sagen, dass erwählte Kinder gerettet werden. Sie sagen nicht, dass alle Kinder erwählt sind, und sie sagen nicht, dass nicht erwählte Kinder verloren gehen. Sie überlassen die Frage dem verborgenen Ratschluss Gottes und beschränken sich auf die positive Aussage, wo Erwählung ist, da ist Errettung, auch ohne das äußere Mittel. Hodge betont, dass die Rettung unmündiger Erwählter nicht durch eine magische Wirkung der Taufe geschieht, sondern durch das Verdienst Christi und das Wirken des Geistes. Der Geist kann den Samen des Glaubens, die Keime der neuen Natur, in die Seele des Kindes legen, auch wenn diese Keime noch nicht zu bewusstem Glauben erblüht sind. Hodge vergleicht dies mit dem Schlaf des erwachsenen Gläubigen, der schlafende Christ übt keinen bewussten Glauben, und dennoch ist er mit Christus vereinigt, dennoch ist der Geist in ihm, dennoch ist er im Stand der Gnade. So kann auch das sterbende Kind im Stand der Gnade sein, durch den Geist mit Christus verbunden, auch ohne dass es diese Verbindung verstandesmäßig erfassen kann. Hodge zieht auch die praktische Konsequenz für das Verhältnis von Wort und Geist, die gewöhnlichen Mittel sind für die gewöhnlichen Fälle. Wo die gewöhnlichen Fälle vorliegen, soll der Mensch die gewöhnlichen Mittel gebrauchen und sich nicht auf außerordentliche Wege verlassen. Aber wo die gewöhnlichen Mittel nicht greifen können, soll der Mensch darauf vertrauen, dass Gott auch ohne sie retten kann. Die außerordentlichen Wege sind nicht für die, die die ordentlichen Wege verschmähen, sie sind für die, die die ordentlichen Wege nicht gehen können. Der holländische Theologe Herman Bavinck, der die reformierte Dogmatik in einer Fülle und Wärme entfaltete, die ihresgleichen sucht, stellt die Frage der unmündigen Erwählten in den weiteren Rahmen des Bundes und der Erwählung. Bavinck sieht im Sterben unmündiger Kinder eine Prüfung des Glaubens an Gottes Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Wenn Gottes Gerechtigkeit darin bestünde, jede Sünde ohne Ansehen der Person zu strafen, und wenn die Erbsünde hinreichte, um ein Kind der Verdammnis schuldig zu machen, dann wäre der Tod eines ungetauften Kindes ein Grund zur Verzweiflung. Aber Bavincks Antwort ist tiefer, Gottes Gerechtigkeit ist nicht eine blinde Waage, die ohne Unterschied zuschlägt. Sie ist die Gerechtigkeit des Vaters und des Richters, der die Umstände kennt, der die Werke und die Möglichkeiten des Menschen kennt, und der niemanden verdammt, dem nicht vorgeworfen werden kann, das Licht, das er hatte, vorsätzlich abgelehnt zu haben. Bavinck wendet diesen Gedanken auf die unmündigen Kinder an, ein Säugling, der stirbt, hat keine bewusste Sünde begangen und keine bewusste Ablehnung des Evangeliums vollzogen. Er hat nur die Erbsünde, die ihm von Adam her anhaftet. Und die Erbsünde allein, ohne eigene tatsächliche Sünde, reicht nach Bavincks Überzeugung nicht aus, um die ewige Verdammnis eines Menschen zu begründen, der nie Gelegenheit hatte, die Gnade im Evangelium zu ergreifen oder abzulehnen. Bavinck stützt sich hier auf Römer 5, wo Paulus zwischen der Sünde Adams, die allen den Tod brachte, und der eigenen Sünde unterscheidet, die das Gericht über den Einzelnen verschärft. Bavinck ist vorsichtig genug, nicht zu behaupten, alle sterbenden Kinder würden gerettet, er weiß, dass die Schrift dies nicht sagt. Aber er neigt sich, getragen von der Barmherzigkeit Gottes und dem Charakter des Bundesgottes, der Kinder in seine Arme schloss und segnete, zu der Hoffnung, dass die Zahl der geretteten unmündigen Kinder sehr groß sei und dass die Eltern ihre Kleinen getrost in die Arme dessen legen dürfen, der gesagt hat, lass die Kinder zu mir kommen. Der Genfer Reformator Theodor Beza, Calvins Nachfolger, dessen Theologie die Dortrechter Lehrsätze mitprägte, hat einen Aspekt dieser Lehre beleuchtet, der für die schweizerische Reformation kennzeichnend blieb, die Freiheit des Geistes gegenüber den äußeren Mitteln. Beza betonte, dass der Geist grundsätzlich durch das Wort wirkt, aber nicht so an das Wort gebunden ist, dass er nicht auch ohne das Wort handeln könnte. Der Zusammenhang von Geist und Wort ist ein Zusammenhang des Wohlgefallens, nicht der Notwendigkeit. Der Geist hat sich in Freiheit an das Wort gebunden, er kann sich in derselben Freiheit auch von ihm lösen, wenn die Umstände es erfordern. Diese Lehre bewahrte die Genfer und Zürcher Reformation vor zwei entgegengesetzten Abwegen, dem römischen Sakramentalismus, der die Gnade an den äußeren Vollzug band, und dem täuferischen Subjektivismus, der den Geist vom Wort trennte und jedem die Freiheit gab, sich auf unmittelbare Eingebungen zu berufen. Beza hielt die Mitte, der Geist wirkt gewöhnlich durch das Wort, aber er wirkt nicht nur durch das Wort. Die Kinder, die sterben, die Behinderten, die nicht verstehen, die Völker, die das Evangelium nicht hörten, sie alle sind in der Hand dessen, der den Geist sendet, wann und wo und wie er will. Und dieser Geist, der frei ist, ist zugleich treu, er wird retten, die zum Leben erwählt sind, auf welchem Wege es ihm auch gefalle. Anwendung für das reformierte Leben. Die Lehre von der Errettung der unmündigen Erwählten ist eine Lehre für das Herz. Sie gibt keine erschöpfende Antwort auf alle Fragen, die der menschliche Verstand stellen kann, aber sie gibt hinreichenden Trost für die Fragen, die das menschliche Herz tatsächlich bewegen. 6 Anwendungspunkte sollen diesen Trost in das Leben des Glaubenden tragen. Erstens, halte den Charakter Gottes fest, wenn die Erkenntnis fehlt. Die Theologie der unmündigen Erwählten führt dich an einen Punkt, an dem du bekennen musst, mehr weiß ich nicht. Die Schrift sagt mir, dass erwählte Kinder gerettet werden und dass der Geist wirkt, wie er will. Sie sagt mir nicht, welche Kinder erwählt sind und welche nicht. Sie gibt mir keinen Einblick in das Buch des Lebens. Und genau hier, an der Grenze meines Wissens, ist mein Glaube gefordert. Werde ich dem Gott vertrauen, der seinen eigenen Sohn für mich dahingegeben hat, auch dort, wo sein Ratschluss vor mir verborgen ist? Oder werde ich ihn verdächtigen, weil er mir nicht alles offenbart hat, was ich zu wissen begehre? Abraham stand vor einer ähnlichen Frage, als Gott ihm die Zerstörung Sodoms ankündigte. Seine Frage hallt durch die Jahrhunderte, sollte der Richter aller Welt nicht gerecht richten? Die Frage ist rhetorisch. Abraham weiß die Antwort, der Richter der ganzen Welt wird gerecht richten. Das ist die Grundlage, auf der du stehen darfst, wenn du vor dem Geheimnis der unmündig sterbenden Kinder stehst. Du kennst nicht das Urteil über jedes einzelne Kind. Aber du kennst den Richter. Und der Richter, den du kennst, ist barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte. Er hat deine eigenen Kinder in deine Arme gelegt, er wird ihre Seelen nicht aus seiner Hand fallen lassen. Du darfst vertrauen, dass der Gott, der die Kinder segnete, der sie herzte und in seine Arme schloss, ihrer nicht vergessen hat, auch wenn sein Weg mit ihnen für dich im Verborgenen liegt. Zweitens, lass die Lehre von der Freiheit des Geistes das Vertrauen in die gewöhnlichen Mittel nicht mindern. Der Geist kann ohne das Wort retten, gewiss, aber du hast kein Recht, dich auf diesen außerordentlichen Weg zu verlassen, wo der ordentliche Weg dir offen steht. Das Bekenntnis öffnet die Tür für die, die den äußeren Ruf nicht hören können, es gibt keine Lizenz für die, die ihn hören könnten und nicht hören wollen. Der Geist, der die unmündigen Kinder ohne das Wort erneuert, hat für dich das Wort verordnet. Er hat dir die Predigt gegeben, die Sakramente, die Gemeinschaft der Heiligen. Diese Mittel zu verschmähen und auf eine unmittelbare Wirkung des Geistes zu warten, wäre nicht Glaube, sondern Vermessenheit. Die Unterscheidung zwischen ordentlichen und außerordentlichen Wegen ist von höchster praktischer Bedeutung. Der Christ, der meint, er brauche die Kirche nicht zu besuchen, weil der Geist ihn ja auch zu Hause erreichen könne, missbraucht eine Lehre, die für ganz andere Umstände gegeben ist. Der Geist, der Säuglinge ohne Predigt retten kann, hat die Predigt für dich bestimmt. Der Geist, der geistig Behinderte ohne Sakrament retten kann, hat dir das Sakrament befohlen. Die Freiheit des Geistes ist nicht deine Freiheit, dich den von Gott verordneten Mitteln zu entziehen. Sie ist der Trost für die, denen diese Mittel nicht zugänglich sind. Für dich, dem sie zugänglich sind, sind sie Pflicht und Vorrecht zugleich. Drittens, finde in dieser Lehre Trost für die Eltern, die ihr Kind verloren haben. Die Wunde heilt nie ganz. Die leere Wiege, das ungetragene Kleid, die nie gesprochenen ersten Worte, sie bleiben Narben auf dem Herzen, die bei jeder Berührung schmerzen. Und es wäre grausam, diesen Schmerz mit einer fröhlichen Theologie zudecken zu wollen, die so tut, als sei der Tod eines Kindes kein Grund zur Trauer. Jesus selbst weinte am Grab des Lazarus, und er wusste, dass er ihn in wenigen Augenblicken aus dem Grab rufen würde. Die Trauer ist nicht Unglaube, sie ist Menschlichkeit. Aber der Glaube setzt der Trauer eine Grenze, die die Hoffnungslosen nicht kennen. Paulus schrieb an die Thessalonicher, sie sollten nicht trauern wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Er sagte nicht, trauert nicht. Er sagte, trauert anders. Die Hoffnung auf die Auferstehung, das Vertrauen auf die Barmherzigkeit des Bundesgottes, die Gewissheit, dass Christus auch die Kinder in seine Arme schließen wird, die er auf Erden segnete, dies ist die Salbe, die die Wunde nicht schließt, aber heilbar macht. Der Vater, der am Grab seines Kindes steht, darf mit David sprechen, ich werde zu ihm gehen. Die Mutter, die das leere Körbchen im Kinderzimmer sieht, darf sich an die Worte des Herrn klammern, lass die Kinder zu mir kommen. Das Bekenntnis öffnet den Himmel einen Spalt weit für die Kleinsten und durch diesen Spalt fällt genug Licht, um im Dunkel der Trauer den nächsten Schritt zu finden. Viertens, behandle die geistig Behinderten mit der Würde, die ihnen aus dieser Lehre zufließt. Die Welt misst den Wert eines Menschen an seiner Produktivität, seiner Intelligenz, seiner Fähigkeit, einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. An diesem Messstab gemessen, ist der geistig Schwerstbehinderte ein nutzloses Leben, ein Unglück, das man besser verhindert hätte. Die reformierte Lehre von der Erwählung der Unmündigen durchbricht diese tödliche Logik. Der Mensch hat nicht deshalb Wert, weil er etwas leisten kann, sondern weil Gott ihn nach seinem Bilde schuf und weil Christus für ihn starb. Das Bekenntnis stellt den geistig Behinderten, der den äußeren Ruf nie verstehen wird, auf eine Stufe mit dem sterbenden Säugling. Beide sind außerstande, das gepredigte Wort zu fassen. Beide sind darauf angewiesen, dass der Geist ohne das Wort wirkt. Und beiden gilt die Verheißung, dass Gott retten kann, wann, wo und wie er will. Das gibt der Gemeinde eine doppelte Verpflichtung, die Verpflichtung, die Behinderten nicht als mindere Gemeindeglieder zu behandeln, sondern als solche, für die Christus genauso gestorben ist wie für den Professor der Theologie, und die Verpflichtung, für sie zu beten mit dem Vertrauen, dass der Geist sie erreichen kann, wo menschliche Sprache versagt. Die Behindertenarbeit ist nicht ein karitatives Anhängsel der Gemeindearbeit, sie ist das Werk des Glaubens an die Souveränität des Geistes. Fünftens, widerstehe der Versuchung, über Gottes verborgenen Ratschluss zu spekulieren. Die Frage, ob alle sterbenden Kinder gerettet werden, ist eine Frage, die die Schrift nicht beantwortet und die das Bekenntnis offen lässt. Versuche nicht, weiser zu sein, als Gott dich gemacht hat. Die Spekulation über die Zahl der Erwählten, über das Schicksal der nicht erwählten Kinder, über die Art und Weise, wie der Geist im Säugling wirkt, führt ins Dickicht, nicht auf die Lichtung. Das Bekenntnis sagt, was zu unserem Trost nötig ist, es sagt nicht mehr. Und es ist geistliche Reife, an der Grenze des Jeffenbarten stehen zu bleiben und zu sagen, hier endet mein Wissen, hier beginnt mein Vertrauen. Das bedeutet nicht, dass die Frage unwichtig wäre. Sie ist von höchster Wichtigkeit für den trauernden Vater, für die verzweifelte Mutter, für die Gemeinde, die ein behindertes Kind tauft und nicht weiß, was in seiner Seele vorgeht. Aber die Wichtigkeit der Frage sollte dich antreiben, dich an das zu klammern, was Gott geoffenbart hat, nicht an das, was er verschwiegen hat. Er hat geoffenbart, dass er barmherzig ist. Er hat geoffenbart, dass Christus für Sünder starb. Er hat geoffenbart, dass der Geist wirkt, wann, wo und wie er will. Das genügt. Alles Weitere ist Sache des Glaubens, und der Glaube lebt nicht von der vollständigen Antwort, sondern von der vertrauenden Hingabe an den, der die Antwort ist. Sechstens, lass diese Lehre dich zur Anbetung führen. Der Abschnitt schließt mit einem Satz, der nicht als dogmatisches Argument, sondern als Lobpreis gelesen werden will, der Geist wirkt, wann, wo und wie er will. Das ist nicht die Sprache des Hörsaals, das ist die Sprache des Heiligtums. Der Geist ist nicht dein Diener. Er ist nicht an deine Methoden gebunden, nicht an deine Erwartungen, nicht an deine theologische Systematik. Er weht, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt. Die angemessene Haltung vor dieser Wahrheit ist nicht die des Theologen, der alles erklären will, sondern die des Anbeters, der vor dem Unerklärlichen niederfällt. Und doch ist es derselbe Geist, der in dir wohnt, der dein Herz erleuchtete, der dich zu Christus zog und dich befähigte zu glauben. Der souveräne Geist, der über den Wassern der Schöpfung schwebte und der in den toten Gebeinen des Thels Leben erweckte, ist derselbe Geist, der deine Gebete seufzend vertritt und dir bezeugt, dass du Gottes Kind bist. Die Freiheit des Geistes, die dich demütigt, ist zugleich die Quelle deines Trostes. Denn wenn der Geist wirkt, wann, wo und wie er will, dann kann er auch in deinem Kind wirken, das starb, ehe es sprechen konnte. Er kann auch in deinem Bruder wirken, der nie verstand, was die Predigt meinte. Er kann auch in den Völkern wirken, die nie einen Missionar sahen. Und er wird es tun, weil er es verheißen hat und weil er treu ist. Gebet. Herr, unser Gott, der du die Kinder in deine Arme schlossest und sie segnetest, obwohl deine Jünger sie fernhalten wollten, wir kommen zu dir mit dem Geheimnis, das unsere Herzen bewegt und unseren Verstand übersteigt. Du allein kennst die Namen, die im Buch des Lebens geschrieben stehen. Du allein weißt, wessen Seele du erwählt hast vor Grundlegung der Welt. Und du allein weißt, durch welche Wege du die Deinen heimholst, ob durch das gepredigte Wort oder durch das stille Wirken deines Geistes, das kein menschliches Auge sieht. Wir danken dir, dass du uns die Verheißung gegeben hast, die dem Herzen genügt, auch wenn sie die Neugierde nicht stillt. Du hast uns nicht gesagt, wie viele der Kleinen du rettest, aber du hast uns gesagt, dass erwählte Kinder gerettet werden durch Christus im Geist. Und das ist genug. Wir brauchen die Grenzen deines Ratschlusses nicht zu kennen, um der Barmherzigkeit deines Herzens zu vertrauen. Der Richter der ganzen Welt wird Recht tun. Vater, wir befehlen dir die Kinder an, die gestorben sind, ehe sie das Licht des Evangeliums erblicken konnten. Du hast jedes von ihnen gekannt, ehe es im Mutterleib gebildet wurde. Du hast jedes von ihnen mit deiner Hand gehalten, als es durch die dunkle Pforte des Todes ging. Wir können nicht hinter den Vorhang schauen, der deinen Ratschluss verbirgt, aber wir können auf den Blick schauen, mit dem du die Kinder ansahst, die man zu dir brachte. Ein Blick, der nicht Gleichgültigkeit, sondern Liebe war. Ein Blick, der nicht die Erwachsenen schonte, die sie hindern wollten, sondern die Kinder an sich zog und sie segnete. Lass diesen Blick unsere Zuversicht sein, wenn wir an die Gräber denken, die zu klein für unsere Trauer sind. Wir bitten dich, Herr, für die Eltern, deren Herz noch immer blutet. Lass sie Davids Worte nachsprechen, ich werde zu ihm gehen, es wird aber nicht zu mir zurückkehren. Gib ihnen die Gewissheit, die nicht trockene Dogmatik ist, sondern lebendige Hoffnung. Tröste die Mütter, die in der Stille der Nacht noch immer den Schrei hören, der nie mehr kommt. Halte die Väter aufrecht, die stark sein wollen und es nicht können. Zeige ihnen, dass du der Gott bist, der die Tränen zählt und in seinen Krug sammelt. Und wir bitten dich für die, deren Verstand verschlossen ist, deren Lippen die Worte des Bekenntnisses nie formen werden, deren Seele für uns ein verschlossenes Buch ist. Dein Geist, der über dem Wasser der Schöpfung schwebte, kann auch in diesen Seelen das Leben entzünden, das wir nicht sehen und nicht messen können. Wir vertrauen sie deiner freien Gnade an, die nicht an unsere Fähigkeiten gebunden ist und nicht auf unseren Verstand wartet. Rette sie, Herr, wie du die unmündigen Kinder rettest, nicht durch das Wort, das sie nicht hören, sondern durch den Geist, der weht, wo er will. Schließlich bitten wir dich für uns selbst. Gib uns die Demut, die an den Grenzen des Jeffenbarten stehen bleibt und nicht weiter fragt, als du geantwortet hast. Gib uns das Vertrauen, das deinen verborgenen Ratschluss nicht verdächtigt, sondern anbetet. Und gib uns die Hoffnung, die den Tag erwartet, an dem das Verborgene offenbar wird und wir mit ungetrübten Augen sehen, was wir jetzt mit stammelnden Zungen bekennen. Bis zu jenem Tag, Herr, lass uns leben im Licht deiner Verheißung und im Frieden deiner Treue. Lass uns die Kinder taufen, die du uns anertraust, nicht als magische Handlung, die das Heil erwirkt, sondern als Siegel deines Bundes und als Pfand deiner Treue. Lass uns die Kinder lehren, die du uns am Leben erhältst, nicht im Vertrauen auf unsere Lehre, sondern im Vertrauen auf deinen Geist, der das Gelehrte lebendig macht. Und lass uns der Kinder gedenken, die du zu dir genommen hast, nicht mit der Trauer der Hoffnungslosen, sondern mit der Gewissheit, dass sie in Händen sind, die sie nie mehr loslassen. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, der die Kinder herzte und segnete und der dem Vater das Reich übergibt, wenn er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Amen.